Manche zeigen sich verwundert, dass es unter Christen Streit gibt. Reformationstag erinnert ja an recht harte Auseinandersetzungen. Und nun kann der Spötter sich leicht machen und sagen, was ist das für eine Liebe, wenn man sie nicht einmal verträgt mit verschiedenen Ansichten. Aber da geht man völlig an der wesentlichen Sache vorbei. Tatsache ist, dass es um die Frage der Wahrheit harte Auseinandersetzungen immer wieder braucht. Und vielleicht ist das ein Zeichen der Oberflächlichkeit unserer Tage, dass wir kaum mehr davon wissen. Wenn Sie das Neue Testament aufschlagen und einen Mann wie den Paulus betrachten, der das Hohelied der Liebe geschrieben hat, wie Paulus in jedem Brief, den er geschrieben hat, gerungen hat, wie das voll war von Auseinandersetzungen, wieder die Verdrehung der Wahrheit. Und wir können in dieser Welt unseren Glauben gar nicht anders sagen, als immer wieder in dem Fragen, Herr, sind wir auf dem Grund, den du gelegt hast, oder haben wir das unserem Denken angepasst? Und einer der schärfsten Briefe, die Paulus geschrieben hat, war ja der Galaterbrief, wo er sagt, selbst wenn ein Engel vom Himmel eine neue Botschaft bringen würde, dann wäre es trotzdem ein Lügenevangelium, weil die Sache, die Jesus uns in seinem Kreuz gegeben hat, verdreht würde. Wir lesen aus diesem Galaterbrief aus dem 5. Kapitel. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wiederum in das knechtische Joch fangen. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, das war der alte jüdische Brauch der Religion, so wird euch Christus nichts nützen. Ich bezeuge abermals einem jeden, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt. Und seid aus der Gnade gefallen, denn wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die man hoffen muss. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Ihr liefet fein, wer hat euch aufgehalten, der Wahrheit nicht zu gehorchen? Solch Überreden ist nicht von dem, der euch beruft. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Ich habe das Vertrauen zu euch in dem Herrn, ihr werdet nicht anders gesinnt sein. Wer aber euch irre macht, der wird sein Urteil tragen müssen, er sei, wer er wolle. Herr, gib uns Klarheit über deinem Evangelium. Amen. Liebe Gemeinde, als in Preußen einst römisch-katholische Schulen eingerichtet werden sollten, bekam der alte Fritz eine warnende Eingabe. Und er hat dann außen an den Rand die berühmten Worte hingeschrieben, in meinem Staat kann jeder nach seiner Fasson selig werden. Das bezog sich damals auf Schulprobleme. Aber man hat den ersten Teil weggelassen, die Einschränkung in meinem Staat, und daraus hat Hans und Grete einen Satz gemacht, ich kann ja nach meiner Fasson selig werden. Aber wenn Sie den Galaterbrief lesen, stellen Sie fest, der Apostel Paulus sagt, mit seiner Fasson, mit seiner Art kann man nicht selig werden. Sie können mit Ihrer angeborenen Wesensart ein netter Kamerad sein, ein schönes Familienleben führen, Sie können sogar fromm sein, aber Sie können nicht selig werden. Um diese große Frage redet und ringt Paulus hier, wie wir in unserem Leben dieses ewige Heil bei Gott ergreifen können. Und da spricht er über diese letzten Fragen, über Geborgenheit in der gnädigen Hand Gottes, über Frieden mit Gott haben, Vergebung, angenommen sein. Wie kriege ich das? Wie finde ich das? Paulus hat darüber mit diesen Galatern einen heftigen Streit ausgefochten. Und er hat ihnen gesagt, es gibt einen Grund, dass wir von Gott angenommen sind, dass uns Gott lieb hat, dass wir selbst im Tode gewiss sein können, wir gehen zu ihm in die Ewigkeit. Und dieser eine Grund heißt Jesus. Und er hat gesagt, wenn ihr etwas anderes da einbringt, dann zerstört ihr diese Seligkeit, diese Glaubensgewissheit, die Freude. Ich muss Ihnen das heute in der Predigt erklären. Ich will das tun. Ich möchte das gliedern, um das deutlicher zu machen. Zuerst einmal, Jesus befreit. In den Südstaaten Amerikas ist ein Junge geboren, vaterlos. Die Mutter hat ihn auch gehasst. Und sie hat dieses Kind recht schnell abgeschoben in ein Erziehungsheim. Und das war ein anderes Jahrhundert, wo man mehr geprügelt hat als geliebt. Und dort in diesem Heim hat dieser Junge in seiner Überzeugung schnell die Rache sich tief eingeprägt. Und dann kommt es eines Tages zur Vergeltung, als er seinen Lehrer niederschlägt, mit einigen Kameraden über die Mauer klettert und ausbricht. Und er macht eine bittere Erfahrung draußen in der Welt. Er hat immer noch die Hoffnung, irgendwo kann er sein Leben neu aufbauen. Aber wo er immer wieder dieses Leben als 15-Jähriger neu aufbauen will, begegnet er einem, der ihn gemein hintergeht und täuscht. Als er einmal einer ehrlichen Arbeit nachgehen will, dann wird ihm der Lohn am Ende verweigert. Und er war einem Betrüger aufgesessen. Und dann steht es bei ihm so fest, ich werde mich an dieser Gesellschaft rächen. Und so sitzt er im Hafen von New Orleans zwischen den Kisten und überlegt sich, nachdem er schon manche Raub- und Beutezüge mit Kameraden gemacht hat, wie er sein Glück in diesem Leben holen kann. Und da begegnet er einem piekfeinen Herrn, der ihn anspricht und sagt, komm doch mit mir nach Hause. Er war so überrascht, das hat er noch nie in seinem Leben gekannt, Familienleben. Und dieser Mann hat ihn adoptiert. Und dieses eine Ereignis hat das Leben dieses Jungen völlig aus der Bahn geworfen. Die erfahrene Liebe. Er sagt, mir war das so groß, dass ich plötzlich einen neuen Namen bekam. Und dieser neue Name war ihm so heilig, dass er ihn zeitlebens als Verpflichtung hatte und nur diesem Namen Ehre erweisen wollte. Das war das Leben des berühmten Stanley, der ein Wohltäter der Menschheit wurde, der nach Afrika zog, um Livingston zu suchen. Und er immer sagte, mein Leben lief deshalb ganz anders, weil mir einmal dieses Wunderbare widerfahren ist, dass mich jemand angenommen hat, unverdient, adoptiert hat, an Kindesstatt. Und Paulus will den Galatern das Gleiche erklären und sagt, Galater, ich verstehe euch doch, das war ja eine Provinz in Asien, ihr wollt in eurem Leben etwas Gutes. Ihr wollt soziale Taten, ihr wollt euch für das Rechte einsetzen, ihr wollt einen lebendigen Christenstand bewerkstelligen, ihr wollt euch mit ganzer Energie einsetzen für das Gute und Rechte. Aber merkt's doch, das ist doch nicht zu erreichen mit unserer Energie. Merkt's doch, dass wir in den neuen Stand hineingeführt werden, weil uns Gott in Christus adoptiert zu Kindern. Das ist doch ein Wunder, dass man nicht mit Energie und Ausdauer erreicht, sondern das ist ein Wunder, dass man unverdingt aus Erbarmen erhält. Und sagt, so ist mir widerfahren. Und dann erzählt Paulus seine Lebensgeschichte, wie er auf dem Weg war nach Damaskus. Er verstand diese Christen nicht, die dauernd bloß von der Sünde redeten. Er lächelte und sagte, ich habe doch keine Sünden. Ich bin untadeliger Mensch. Ich kämpfe für das Gute und Schöne und Rechte. Und er kam in seinem Leben ein ganzes Stück weit. Und dort vor Damaskus, als Jesus in sein Leben hineinsprach, dort erkannte er, die schlimmste Sünde meines Lebens ist, dass ich Jesus von mir weise. Gott will doch viel mehr, als dass wir seine Lohnknechte sind. Er will uns als seine Kinder haben. Und solange ich diesen Herrn Jesus wegwerfe, vergehe ich mich am größten meines Lebens. Das Wunder geschieht auch dort und die große Veränderung geschieht auch dort, wo einer in dieser Welt erkennt, aus welchen Verhältnissen er auch kommt. Heute hat mich Gott als sein Kind angenommen. Er hat mich lieb, er ist bei mir und ich darf in der Freude nun und zur Ehre seines Namens leben. Merken Sie das, dass das die Mitte des Evangeliums ist und dass Sie hier im Gottesdienst nicht sind, um Befehle zu empfangen, sondern um eine frohe Botschaft zu hören, eine Nachricht, dass Gott Sie angenommen hat und Sie sein Kind sein dürfen. Herr, mein Hirtbrunnen aller Freuden, du bist mein, ich bin dein, niemand kann uns scheiden. Und Paulus sagt im gleichen Galaterbrief, so lebe nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Und was ich lebe noch im Fleische, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich hat dargegeben. Und darum war das Paulus so wichtig. Besteht doch in der Freiheit, ihr seid doch Kinder. Lasst euch doch nicht durch religiöse Gesetze unterjochen. Das war doch der Kampf Luthers in der Reformation, dass die Freude des Evangeliums zerstört wird. Lasst euch doch nicht von irgendjemandem zu Knechten machen. Ihr steht unter der Herrschaft Jesu. Ihm allein gehört ihr, ihm allein dient ihr. Er allein ist euer Herr. Lasst euch doch von niemand unterjochen. Ich möchte Ihnen aber die Frage ein bisschen anders stellen. Haben Sie in Ihrem Leben einmal das so klar geregelt? Wissen Sie das, dass Sie ein Kind und Eigentum Jesu sind? Es kommt ja auch für unsere Kinder, dass sie das einmal in ihrem Leben regeln müssen. Gehöre ich ihm, bin ich sein Eigen? Ist er mein Herr? Hat er wirklich mir das neue Leben geschenkt? Und dann stehe ich in dieser königlichen Freiheit. Besteht eigentlich Ihr Leben nur aus religiösen Gesetzen und Verordnungen? Oder leben Sie in der königlichen Freiheit derer, die Kinder Gottes sein können, die unverhinderten Zugang zum Vater haben und die von ihm getragen, geliebt und gestützt werden? Nur ein fröhliches Christenleben, wo man aus der Freude zum Vater das Gute und Nette und Liebe tut, der ist interessant. Ein zweiter Punkt. Das erste war, Jesus befreit. Dann kommt ein zweiter Punkt. Jesus scheidet. Wenn wir diese Botschaft des Evangeliums so verkündigen, und so steht sie im Evangelium, dann ist immer das Doppelte mit drin. Auf der einen Seite steht das immer wieder, wie wir beschenkt werden. Auf der anderen Seite steht das andere, dass es eine Spaltung gibt. Einer wird angenommen, der andere wird verlassen. Auf der einen Seite steht die große Gabe, auf der anderen Seite steht, dass man diese Gabe verspielen und verlieren kann. Und da spricht Paulus so hart mit diesen Galatern und sagt, ihr habt Christus verloren. Ihr habt nichts mehr von ihm. Obwohl damals in Galatien, das wissen wir sehr genau, volle Gottesdienste waren und dort war prima Liturgie und Chöre und Mitarbeit und Hingabe und Eifer und Einsatzbereitschaft. Aber Paulus sagt, ihr habt Christus verloren, auch wenn er das noch so oft in den Mund nimmt, habt ihr ihn trotzdem verloren? Was war denn da passiert? Waren da schlimme Irrlehren eingedrungen oder waren da grobe Sünden vorgefallen? Nichts von dem. Bei den Galatern hat sich nur breit gemacht das Streben, mit eigenem Bemühen das Glaubensleben zu verbessern. Ist doch nichts Böses. Da haben sie gesagt, also, wenn du mit Jesus gehst, dann musst du natürlich auch jetzt in deinem Leben das viel deutlicher fertigbringen. Da haben sie Ordnungen und Maßstäbe festgelegt, wie man im täglichen Leben Christ sein kann. Wenn wir das hören, denken wir immer, was ist daran falsch? Und Paulus sagt, ihr freut euch, wenn ihr täglich Fortschritte macht und sagt, ich komme jetzt mit der Reinigung meines Lebens schon weiter, ich bin schon ein besserer Mensch geworden in den letzten Jahren. Merkt ihr nicht, dass das alles keine Fortschritte sind, sondern Rückschritte. Warum denn Rückschritte? Bei euch ist kein Ringen und Mühen mehr da, wie ihr die Gnade und Vergebung Jesu erhaltet. Bei euch ist in eurem Leben alles ein eigenes Ringen, Kämpfen, wie ihr eure Fortschritte im Glauben weitermachen wollt. Wenn wir aus eigener Kraft, mit eigenen Mühen fromme Leute werden wollen, dann sind wir verloren. Das Böse, das uns alle knechtet, und wir wissen, wie das ist, das lässt sich nicht mit ein bisschen Willen durchschneiden. Und wer sagt, ich will in meinem Leben selber für Ordnung sorgen, der täuscht sich über diese Ketten, die er nicht durchbrechen kann. Und darum hält der Paulus nicht viel von eigenen Entschlüssen. Und darum hat Paulus nie an den Willen appelliert. Ist Ihnen das mal aufgefallen, dass nie im Evangelium drinsteht, ihr müsst aber auch wollen? Nie. Ich habe so Sorge, dass wir diesen Galaterbrief noch gar nie verstanden haben in seiner Schärfe, weil wir immer denken, ja, jetzt will ich einmal versuchen, im täglichen Leben ein Christ zu sein. Nein, Paulus sagt, so hat's keinen Wert, so kommst du nicht weiter. Du kannst in deinem Leben die Macht der Finsternis überhaupt nicht unter die Füße kriegen. Du kannst dich immer wieder bloß diesem liebenden Herrn Jesus ausliefern. Und er kann diese Ketten durchbrechen. Er kann dich frei machen. Besteh doch in der Freiheit, zu der dich Jesus befreit hat. Sie kommen in ihrem ganzen Leben nie weiter, nie auf eine höhere Stufe, als immer auf die eine, wo sie sagen, alles hat er mir erlassen. Alles, kaum kann ich es fassen. Alle meine Schuld und Sünde trug er dort für mich auf Golgatha. Heute, morgen komme ich nur bis zu dieser Stufe und das ist die höchste Stufe, wenn ich sterbe, die ich erreichen kann, dass ich sage, Christi, Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Und ich kann mit Willen nicht mehr erreichen und ich kann mit Energie nicht mehr erreichen. Ich kann in jedem Tag meines Lebens nur sagen, du, Jesus, musst mein Herr sein. Du musst mich treiben. Du musst mich erfüllen. Hat ja Jesus selbst an eine Geschichte erinnert, die sich damals in der Wüste zugetragen hat, als die Kinder Israel plötzlich in eine große Todesnot gekommen waren. Von allen Seiten kamen Giftschlangen auf sie zugekrochen und dann waren sie da ganz verzweifelt in diesem Kampf und packten die Schlangen, nicht die kamen, die eine wand sich um die Füße und die andere war schon hinten am Hals. Vielleicht kennen Sie noch das eindrucksvolle Bild, das wir als Kinder so gern bestaunt haben, von Schnoff und Karolsfeld, wo man die eine, wo der die Schlange da hinten packt, die gerade in seinen Hals stechen will, und dort die, und dann kommt schon die nächste. Und dann ringt doch. Und Jesus hat gesagt, so ist der Kampf, den wir haben mit der Sünde. Aber wer so kämpft, der geht unter. Ich kann nicht dort gegen das Böse in meinem Leben kämpfen und dann gegen die neue Versuchung, die sich bei mir auftut. Da richtete Mose eine eherne Schlange auf und Jesus sagte, das war nur ein Vorbild für sein Kreuz. Und Mose rief und sagt, schau diese eherne Schlange an, wer die ansieht, wird gerettet. Er sagt, die Leute, wir können gerade nicht, wir müssen zuerst die Schlangen wegkriegen. Und Mose rief, schau doch vorher auf diesen Punkt, den Gott zur Rettung gesetzt hat. Aber die sagten, wir können nicht, wir sind noch beschäftigt, wir müssen zuerst unser Leben reinigen, wir müssen die Gefahr beseitigen. Und so gibt es in unserem Christenleben ein Mühen, dass wir dauernd sagen, ich muss zuerst ein frommer Mensch werden. Ich muss zuerst in meinem Leben eine Ordnung erreichen. Und wir merken gar nicht, ich werde gerettet, wenn ich in meinem Kampf gegen dies Böse auf Jesus schaue. Er hat für mich gesiegt. Er hat für mich die Freiheit erlangt. Und ich darf kommen und wer auf ihn sieht, wird gerettet. Wer an ihn glaubt, der ist angenommen. Ich kann heute nur mit meiner Schuld und mit meinem verkehrten Leben auf Jesus blicken und sagen, danke, dass du mich angenommen hast und dass ich dir gehöre. Und der Paulus sagt, wer etwas anderes dazu einmingt, der geht verloren. Und da scheidet sich etwas. Wer ihn ansieht, wird gerettet. Wer ihn nicht ansieht, ist verloren. An Jesus scheidet sich unser Glaubensleben. Er allein kann unser Leben erneuern. Das Lied drückt das in einmaliger Weise aus, wie lang hab ich mühvoll gerungen, geseufzt unter Sünde und Schmerz. Doch als ich mich ihm überlassen, da strömte sein Fried in mein Herz. Einen letzten Punkt noch. Jesus wirkt. Bei den Galatern gab es Leute, die sagten, das ist ganz schön, was der Paulus sagt. Das ist ja ganz richtig, dass der immer so auf Jesus verweist. Aber es gibt auch noch eine andere Tradition und die muss man auch hochhalten. Die jüdische Gesetzestradition, die müssen wir eben auch haben. Und Sie wissen, dass es dann so schnell dazu kommt, dass die Leute sagen, die Wahrheit liegt doch irgendwo in der Mitte. Das ist ja immer so, dass man dann die Mitte bezieht, wenn man keine Position klar hat und keine Farbe bekennen will. Dann sagt man, irgendwo in der Mitte liegt es wahrscheinlich. Was Mitte ist, kann man auch nicht genau sagen. Aber man sagt, irgendwo dann dazwischen wird es irgendwo liegen. Ein bisschen was vom Paulus, ein bisschen was vom jüdischen Gesetz. Und da wird der Paulus am erbittertsten, wo er sagt, ich lass mir das nicht absprechen, als ob das nur so ein Einzelgedanke von mir wäre. Er sagt, wisst ihr nicht, ein bisschen Sauerteig? Und wenn Sie darauf achten, merken Sie, dass ich Ihnen dieses schwierige Wort heute Morgen erklären wollte. Ein bisschen Sauerteig, einen großen Schüsselteig, durchsäuert den ganzen Teig und zieht sich ganz durch den Teig durch. Und wenn ihr nur an einer Stelle in eurem Glaubensleben sagt, aber der Mensch muss auch etwas dazu tun, wenn er nur einen Hauch davon einführt, nicht mal Mitte, sondern nur einen Prozentsatz, einen Promillsatz davon einführt, aber der Mensch muss auch was tun, seid ihr verlorene Leute. Ihr könnt das wunderbarste Glas Traubensaft hinstellen, ihr braucht bloß einen kleinen Tropfen Zyankali reintun und es ist ein Gifttrunk. Im Evangelium gibt es keine Mitte, im Evangelium gibt es nur Eindeutigkeit. Und da sagt Paulus, wisst ihr, dass die einzige Kraft, die ein Leben wirklich zur Energie, zur Aktivität treibt, die Liebe Jesu ist? Den Menschen sich zu eigen geben. Und sagen die anderen, nein, nein, Paulus, die Appelle sind's. Und da wird gesagt, man muss den Menschen auch wirklich ermahnen und man muss ihn fordern. Entdecken Sie einmal in unseren Tagen, wie wenig Appelle erreichen. Sie können auf einem toten Klotz fortwährend noch herumhacken, da erreichen Sie nichts. Und Sie können einem Menschen, der unfähig ist zum Guten, können Sie anbrüllen, wie Sie wollen und sagen, du musst, es wird nichts aus ihm. Der Paulus erwartet von Appellen nichts. Der Paulus sagt nie, du musst, nie. Er hat Menschen die Liebe Gottes in Jesus vor Augen gezeichnet. Er wollte den Gekreuzigten ihnen vor Augen malen und sagen, wisst ihr, wie ihr in eurem Leben beschenkt werdet von der Liebe Jesu? Und da waren Menschen in den letzten 2000 Jahren, die sich diesem Jesus zu eigen gegeben haben, die erkannt haben, das tat er für mich und die sich selbst gefragt haben, was tue ich nun für ihn? Und die aus Liebe zu ihm alles tun wollten, nicht weil sie mussten. Und deren einziges Gesetz im Leben nur noch darin bestand, was darf ich in den Tagen, Jahren und Wochen, die ich für ihn leben darf, für ihn wirken? Wie kann mein Leben wertvoll werden? Wenn Sie sagen, aber das hat heute keinen Wert, das Evangelium, dem muss man auch Forderungen nachstellen, dann haben Sie das Evangelium noch nie begriffen. Das Evangelium bleibt eine freie Botschaft der Freude. Und wo Menschen dieses Evangelium begriffen haben, dann haben sie ihre Lebensfüllung begriffen. Mit Appellen, mit Forderungen kann man ein Christentum aufbauen, ein trostlos, trauriges, kraftloses Christentum. Paulus war kein Funktionär des Christentums. Paulus war ein Prediger des Evangeliums von Jesus. Und er sagt, lasst euch da nichts daran verrücken. Das Evangelium besteht an der Tat, die er für uns getan hat. Und in der Freiheit und in der Freude der Hingabe. Was könnte aus Ihrem Leben geschehen, aus unserem Leben geschehen, wenn wir uns ganz Jesus zu eigen geben würden? Heute. Amen.
Wir wollen beten.
Herr, dir danken wir für deine frohe Botschaft des Evangeliums. Du hast uns befreit vom Zwang aller Forderungen. Wir können ja auch vor deinem heiligen Gericht nicht bestehen. Du hast uns in deiner großen Vaterliebe zu deinen Kindern gemacht. Und durch deinen Tod am Kreuz dürfen wir das wissen, dass wir angenommen sind und dass du die Macht der Sünde überwunden hast und die Macht der Finsternis besiegt hast. Herr, jetzt können wir auch in einem neuen Leben wandeln. Es ist alles deine Begnadigung und das große Geschenk, das du uns einfach so darreichst. Herr, gib doch, dass wir das nicht vermischen und verdrehen, sondern dass allein deine Liebe der Motor unseres neuen Lebens wird und der viele neue Taten hervortreiben kann. Herr, wirke du in uns auch in der kommenden Woche, in all den Aufgaben, in denen wir stehen, in all den Diensten, in die du uns gesandt hast. Gib doch, dass überall, wo dein Wort gepredigt wird, in deiner ganzen weltweiten Christenheit, dein Evangelium nicht verfälscht wird zu einer Menschenlehre, sondern dass Menschen deinen Frieden finden, deine Geborgenheit, ja, die ganze Seligkeit bei dir, die du schenkst. Wir wollen dich auch bitten für unsere Gemeinde. Und wir bringen vor dich all die, die jetzt nicht unter uns sein können, weil sie krank und belastet sind, weil sie alt sind. Herr, du kannst sie tragen, auch in ihrer Schwachheit, und kannst sie ausrüsten. Sei du jetzt bei ihnen und richte sie auf. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir wollen ihn um seinen Segen bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.